Hallo und herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer nächsten Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Garelda. Garelda ist 80 Jahre alt und ich habe sie und ihren kleinen Hund im Norden Deutschlands besucht. Gemeinsam haben wir über das Gefühl des Verlassenseins gesprochen, über Heimweh und Familie und wie Ereignisse aus der Kindheit einen für den Rest des Lebens prägen können. Mit Garelda durfte ich nicht nur einen unglaublich tapferen, sondern auch sehr dankbaren Menschen kennenlernen und ich bin nachhaltig beeindruckt von ihrer reflektierten und vor allem sehr liebevollen Art. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr könnt so viel aus diesem Gespräch mitnehmen, wie ich es konnte. Hallo, liebe Garelda. Ich finde es super schön, dass es endlich geklappt hat, dich hier zu besuchen. Wir hatten, glaube ich, im Dezember gesprochen und jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben Juli.
Ja.
Danke, dass ich noch vorbeikommen durfte. Und ich würde vorschlagen, dass du dich erstmal vorstellst.
Ja, also ich bin Garelda Meyer. Ich bin geboren im März 1944 in einem klitzekleinen Dorf in Ostfriesland. Ich glaube, wir hatten damals nur 300 Einwohner. Also da kannte jeder jeden. Und als ich geboren worden bin, war unser Dorf schon total zerstört, schon vom Krieg. Also das war ziemlich schlimm. Also das weiß ich nicht. Ich kann mich nur später an viele Ruinen und Bombeneinschläge erinnern.
Mhm.
Woran ich mich erinnern kann, erstmal immer viel Traurigkeit da war. Es war einfach viel Traurigkeit da. Und wir wohnten damals bei meiner Oma. Und die Oma hatte im Krieg zwei Söhne verloren. Der eine hieß Garrett. Ich wurde dann als das nächste Kind geboren und sollte den Namen weitertragen. Und da ich ja nun kein Junge war, machen es die Ostfriesen einfach ganz einfach. Sie hängen an diesem Namen einfach ein A dran oder eine Diene.
Und, sonst wäre es Gareldine geworden.
Ja, und so, ja, Garelda. Und dann war zur Fahrt, also ein Vierteljahr später, der andere Onkel, der hieß Behrendt. Also da wurde einfach jetzt eine Diene dran gehängt. Und so heiße ich Garelda Behrendine. Ich meine, das ist nicht so einfach. Und dieser Name, vielleicht kann ich das einfach nochmal erzählen, der war für mich als Kind schwierig. Nicht im Dorf. Aber ich war viel, viel krank, musste sehr viel auch in Krankenhäusern verbringen und in Verschickungen. Es war immer ein Drama.
Was sind Verschickungen?
Also Erholungen.
Ah, okay.
Ich musste mich immer erholen, weil ich durch einen Keuchhusten, was ich mit 5 Jahren erlitten habe, also wirklich waren die Bronchien kaputt oder angegriffen. Und das war irgendwie so, wenn ich da irgendwo hinkam und dann habe ich schon immer gewartet, diesen Augenblick, wo die Leute sagen, und wie heißt du? Und dann musste ich sagen, Garelda. Wie? Garelda. Kommt der Name denn her? Also es war nie positiv in der Kinderzeit nicht. Und andere Kinder haben mich einfach lange nicht angesprochen. Da war Ilse und Renate und Christel, also es war alles die üblichen Namen damals, die waren sofort drin. Bei mir sagten die immer, wie heißt du noch? Da kann man sich vorstellen, dass ich da nicht gut reingekommen bin immer. Auch in diesen Verschickungen nicht. Ne? Also es dauerte lange, bis ich da so reingekommen bin. Und dies mit dem Namen ist wirklich kurios. Als ich älter wurde, konnte man ein-, zweimal gesagt, dann ging das. Aber es setzt sich hier im Haus, jetzt im betreuten Wohnen, wieder fort. Monatelang konnte keiner den Namen behalten.
Echt?
Ja.
Ich finde ihn total einprägend und ich finde ihn auch total schön.
Dankeschön.
Weil er aber so besonders ist.
Kann man sich vorstellen.
Ja, absolut.
Ja. Mhm. Und in diesem kleinen Dorf war mein erstes Erlebnis, woran ich mich erinnern kann. Mein erstes Erlebnis, dass wir, also Mutter, mein Bruder und ich, auf meinen Vater gewartet haben. Und meine Mutter erzählte uns auch sehr viel von ihm und dass er auch so ein ganz lieber Mensch war und dass er sich freut, dass wir, also wenn wir zusammen sind, auch noch eine Tochter haben. Und jeden Abend legte sie eine Tischdecke auf, weil wenn Papa nachts kommt.
Eine Frage dazu, hast du Erinnerungen an deinen Vater oder gehen die Erinnerungen erst los, als er nicht mehr da war?
Also ich habe gar keine Erinnerungen. Ne? Also ich konnte das Wort Vater auch gar nicht füllen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das war. Also von meiner Cousine war der Vater nicht mehr da. Also so, ich wusste gar nicht, was ich da so mit verbinden soll mit Vater. Ich habe mir dann hinterher gedacht, als es nach 5 Jahren hat meine Mutter Nachricht gekriegt. 5 Jahre warten. Dann
und sie hat 5 Jahre eine Tischdecke auf den Tisch gelegt.
Ja, und immer Blümchen draufgestellt, damit es schön ist. Also das habe ich sehr, sehr gut so in Erinnerung. Und
wie war das für dich, dass du ohne Vater aufgewachsen bist?
Also erstmal war noch, wenn ich das noch im Hinzufügen darf, war das ein Schock für mich, als meine Mutter Nachricht von einem Freund kriegte, der bis dato in Gefangenschaft gewesen war. Und dann, das sehe ich noch so wie heute vor meinem inneren Auge, das wurde geklingelt und der Postbote gab den Brief Mutter in die Hand und sie riss es auf und hat gelesen und dann hat sie ihr Fahrrad genommen und mich hinten auf den Gepäckträger gesetzt, alles wortlos. Ich wusste nur, irgendwas Schlimmes ist. Sie ist irgendwas ganz Schlimmes. Und dann ist sie mit mir zu Oma und Opa gefahren und dann standen die alle so im Flur und haben alle geweint. Und ich wusste immer noch nicht, was los ist. Und dann sagten die irgendwie, kriege ich heute noch ein Kloß? Sagten die, geh du mal spielen, Garella. Aber ich konnte es nicht einordnen. Ne? Erst abends irgendwann oder so wurde dann so, sagte Mama, also, dass also Papa nicht wiederkommt oder so. Mhm. So, ne? Ja. Und Krieg war für mich auch irgendwie so nichts Greifbares. Wieso kamen andere wieder und er nicht?
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
5. Und das danach, bis dahin war ich eigentlich immer gesund gewesen, sagt meine Mutter. Aber sie hat dann auch wirklich, wo ich so denken kann, richtig ein gebrochenes Herz gehabt nach der Zeit. Es ging ihr wirklich schlecht. Und bei mir fing das mit dem Keuchhusten an, wo ich mich auch nicht wieder erholt habe. Fragt man sich ja, wie solche Sachen manchmal so zusammenkommen oder so, ne? Für mich war das schlimm, weil ich hustete immer. Und dieses Husten damals war sehr viel. Leute gab es da, die Tuberkulose hatten. Also Garella hustete. Da mussten die Kinder weggeholt werden. Wenn die mit mir gespielt haben, wurden die reingerufen, weil die vermutet haben, ich hatte aber keine Tuberkulose, Gott sei Dank. Aber dieses Husten, ich gleite jetzt ein bisschen ab, aber das hat mich ein Leben lang irgendwie begleitet oder eingeengt oder ja, auch
einsam gemacht vielleicht.
Ja. Oder auch so weggeschoben oder so. Oder ich weiß so, als ich in Salzuflen war, in Bad Salzuflen zur Erholung, kriegte ich so ein klitzekleines Kämmerchen, weil ich alle gestört habe, weil ich gehustet habe. Da haben sich auch die Krankenschwestern dann beschwert. Ne? Sie können keinen Mittag schlafen, man gar hustet. Also ich glaube, dieses Husten, da habe ich so viel ja so viel Frust auch für mich erlebt. Ne? Das war auch frustig so, ne? Dass ich auch irgendwann, glaube ich, gedacht habe, ich will das nie mehr hören, dass irgendeiner sich daran stört, dass ich huste. Mhm. Ich kann das nicht mehr hören. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich später beschlossen habe, nicht zu heiraten. Ich wollte das nicht mehr hören. Früher hatte man ja keine Einzelzimmer. Dann hätte man sich das noch überlegen können. Aber nicht in so einem Zimmer und der Mann dreht sich um und sagt, oh, du hustest schon wieder.
Das heißt, du wolltest ganz für dich sein und...
Ja, ich wollte es nicht mehr hören.
Ja.
Ich wollte es nicht mehr hören als Anklage. So nicht, ne?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das war damals eine schlimme Zeit und danach fingen die ganzen Krankheiten an. Ich habe eine Kinderkrankheit nach der nächsten bekommen. Und dann ging es los mit dem Krankenhaus. Grauenhaft, wirklich. Also mittwochs war Besuchzeit,
nur einmal
Sonntag.
Zwei Tage die Woche.
Ja, und dann höre ich noch die Stimme. Besuchzeit zu Ende in 5 Minuten. Furchtbar.
Das ist natürlich auch für so ein Kind
furchtbar.
Der absolute Horror,
ja.
Wenn man die Eltern oder Verwandten nur zweimal die Woche sieht.
Ja.
Du fühlst dich eh schon einsam, wenn man krank ist, weiß doch jeder und
ja.
jede, dass man sich unglaublich alleine fühlt.
Ja.
Und dann möchte man doch eigentlich mit seinen Liebsten
das
zusammen
war ganz
sein.
Furchtbar, ja.
Das glaube ich.
Eindrücklich war für mich auch nochmal, als der Kinderarzt dann beschloss, ich muss zur Erholung. War das erste Mal. Und ich sollte in die Schweiz.
Das ist natürlich weit weg.
Total. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Schweiz gab mit 6,5. Ne? Ich war gerade in die Schule gekommen und hatte meine großen Probleme, weil ich nur Plattdeutsch sprach, wie alle anderen Kinder auch. Und dann sollte ich in die Schweiz und sollte mich erholen. Und damals gab es in der Schweiz mit Deutschland noch kein Abkommen für ein Kinderkurheim. Die blieben alle in Basel, Deutschland oder so, aber nicht weiter in die Schweiz rein. Und mein Kinderarzt hatte einen Freund in Steffisburg am Thunersee. Und den hat er geschrieben und hat gefragt, ob der mal für ein Vierteljahr ein kleines Mädchen aufnimmt, was sich erholen muss in der Schweizer Luft. Und damit ich mich an die Berge gewöhne, der war irgendwie rührend, hat er so Kalenderbilder ausgeschnitten mit schwarzem Leukoplast rund um Rande und das mit und dann an mein Bett aufgehängt, wenn ich wieder eine Lungenentzündung hatte. Er sollte mir die Schweiz schmackhaft machen, ne? Aber ich hatte trotzdem keinen Draht dazu, ne?
Nee, das glaube ich.
Ja. Und die Fahrt insgesamt in die Schweiz hat 3-4 Tage gedauert.
Boah.
Ja.
Mit dem Zug?
Ich musste von der Gemeindeschwester von Twixlum aus dem Dörfchen, fuhr die mit nach Bremen ins Mutterhaus. Da habe ich schon mal meinen ersten Heimwehanfall gekriegt, dass ich wieder nach Hause wollte. Und da hatte sie auch ihre liebe Not mit mir. Und von Bremen ging es dann nach Hannover. Und da musste ich nochmal untersucht werden, weil die Schweiz natürlich sehr großen Wert drauf legte, dass da keine Tuberkulose oder sowas reingeschleppt wird. Und da musste ich nochmal wirklich von Kopf bis Fuß untersucht werden. Kriegte dann ein Passbild, ein Zettel um den Hals. Und da stand dann drauf, dass das Kind Garelda Meyer, geboren 10.3.44, frei ist von Tuberkulose, Läusen, Flöhe und Krätze. Ja, das stand schon mal drauf. Und dann kam ich von... Ach nee, und in Hannover habe ich dann auch noch geweint. Und da war ja immer noch die Besatzung, also viele Soldaten oder sowas, ne? Und dann hat diese Gemeindeschwester mit wenig Einfühlungsvermögen, würde ich sagen, zu mir gesagt, wenn du jetzt noch weinst, dann erschießen die dich. Ja, es war ganz schrecklich. Das war ganz schrecklich. Was ich gedacht habe, mein Vater war ein guter Mann, der ist auch so erschossen worden. Das würden die jetzt so tatsächlich machen. Also habe ich aufgehört und dann wurde ich mit so einem Transport abgegeben, mein Zettel, die bis dann nach Basel fuhren. Ab da hat mich dann ein Schaffner an einen anderen Schaffner übergeben, damit ich also nach Steffisburg komme. Und in diesem Einzug, das waren lauter alles Holzbänke, ne? Das waren voller Gebirgsjäger. Da kann sie vorstellen, was bei mir los war, ne? Alle hatten sie ihre, hier stehen. Also ich bin, weiß nicht, was ich gedacht habe, ob ich gut Wetter machen wollte oder so. Ich bin von einem zum anderen gegangen, habe denen die Hand gegeben und habe Moin gesagt. Konnten die nichts antworten.
Das ist auch gut.
Haben aber wahrscheinlich die Geste ja doch vielleicht ganz nett gefunden. Mhm. Und der eine hat mir eine Handvoll Bonbons gegeben. Und Mama hatte gesagt, nichts von Fremden annehmen oder essen. Also ich kam, als ich dann aus dem Zug gesetzt wurde von dem Schaffner und auf meinem Koffer sitzen bleiben musste, bis jemand kam und mich abholte, immer noch mit den klebrigen Bonbons in der Hand. Da kamen Leute, die haben einfach da so drauf geguckt, ne? Ich wusste nicht, wer mich abholt. Ich kannte keinen. In größter Not immer, ne? Kann man sich vorstellen. Und dann kam ein bisschen älteres Ehepaar, die guckten auch da drauf und sagten, ah, du bist die Garibaldi. So hieß ich dann das nächste Vierteljahr und nahm mich mit. Und also die waren nett, das kann ich nicht anders sagen. Aber ich hatte ein solches Heimweh und die Berge waren mir so unheimlich. Und dann sollte ich Schlittenfahren üben. Mein Güte, ich kam aus dem platten Ostfriesland, wo man gerade mal den Deich hat, ne? Wo man mal runterfahren kann. Jetzt sollte ich da richtig so mit dem Schlitten den Weg runterfahren oder so einen halben Hügel. Also ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht.
Mhm. Hast du es hinbekommen irgendwann?
Ja, recht und schlecht. Ein Erlebnis hatte ich dann noch, was mich auch geprägt hat für mein Leben. Die hatten schon große Kinder, die Leute. Und die hatten, die da auch zu Besuch kamen. Und die Heidi hatte mal so eine, für ihr Patenkind war das, eine wunderschöne Puppe. Ach, war das für eine schöne Puppe. Da konnten schon die Finger so bewegt werden. Und das hatte ich natürlich nicht, ne? Auf dem Land, was hatte ich da für eine Puppe, ne? Und dann hat sie wohl so gesehen, dass ich die schön finde und hat sie gesagt, Garibaldi, möchtest du auch so eine haben? Ich, ja, gerne, ne? Und dann sagt sie, ich bring dir eine. Ja, ich schenk dir eine. Meine Güte, war das ein Glück. Lisa, ich warte bis heute drauf. Das war ganz schrecklich.
Oh nein.
Das war wirklich schrecklich. Ich habe jeden Tag geguckt, ob Heidi mit der Puppe kommt.
Und sie kam nicht.
Sie kam nicht. Und dann, als ich wegfahren musste, nach einem Vierteljahr, wollte ich nicht in den Zug einsteigen, obwohl ich unbedingt zu meiner Mutter wollte, habe ich gesagt, Onkel Abel, ich muss aber doch noch auf Heidi warten. Die bringt mir doch noch die Puppe. Da hat er gesagt, ich schicke sie dir. Ja, gut. Dann bin ich ein bisschen traurig in den Zug ohne Puppe. Ich habe die nie gekriegt. Aber ich habe für mein Leben daraus gelernt, ich mache nie Versprechungen, die ich nicht halten kann. Das war wirklich, das war für mich so eindrücklich, dass ich immer wirklich früh gedacht habe, nichts versprechen, was du nicht machen kannst. Mhm. Oder so, ne?
Und konntest du das in deinem Leben einhalten?
Ja.
Ja?
Ja. Also größtenteils, denke ich. Also es können vielleicht mal unwissentlich was passiert sein, aber nicht wissentlich.
Mhm.
Ja.
Aber da merkt man auch wieder, wie solche Erlebnisse
ja
einen prägen.
Ja.
Oder?
Ja. Und dann war da noch ein kleines. Das war, Mama hatte mir ein kleines Bild mitgegeben von sich und meinem Bruder. Und wir waren es gewohnt, und abends, jeden Abend, bevor wir schlafen, einen Kuss zu geben, gute Nacht zu sagen. Und Opa sagte immer, der auch mein großes Vorbild war, man darf nicht böse ins Bett gehen aufeinander. Man muss Frieden machen. Ne? Also er sagte, nicht die Sonne über den Zorn untergehen lassen. Das weiß ich immer noch. Also das war ganz wichtig. Manchmal grollten mein Bruder und ich noch ein bisschen. Aber dann gaben wir uns einen Kuss auf die Wange oder so. Und dann war alles friedlich. Und dieses Bildchen, weil ich so Heimweh geplagt war, kriegte Mama und mein Bruder auf diesem Bildchen jeden Morgen einen guten Morgenkuss und ich jeden Abend. Dementsprechend sah das Bildchen natürlich auch ein bisschen aus, kann man sich vorstellen, nach Wochen. Und die, früher sagte man ja zu allen Leuten Tante, ne? Die Tante auf jeden Fall sagte, war oben, sah das Bild und sagte, wie sieht das denn aus, ne? Und das sind Mama und mein Bruder, ne? Und dann hat sie es mit nach unten genommen, nur ja schon Angst. Und ja, ein Kamin. Und die hat dieses Bild in den Kamin geworfen. Schrecklich war das. Ganz, ganz schrecklich. Das war wie Mama und mein Bruder verbrennen, ne? Ich habe so geweint. Ich habe so geweint.
Glaube ich,
bis
ja.
Der Onkel, der war Lehrer aus der Schule, kam, der konnte mich nur beruhigen, indem er Geige gespielt hat. Wenn er mir Geige vorgespielt hat, habe ich mich beruhigt wieder. Ne? Aber das war auch ein Erlebnis, was ich nie in meinem Leben, späteren Leben, hätte machen können. Dieses Feuer, ich sehe noch dieses Bildchen. Ne? Also da konnte ich auch gar nicht mehr gute Nacht sagen.
So, ne? Aber warum hat sie das gemacht?
Weil das so schrecklich aussah. Einfach so, nicht viel nachgedacht. So ein Bild kann man doch nicht irgendwo noch hinstellen, wahrscheinlich. Ne? Mir war es egal, wie es aussah.
Aber daran merkt man auch, selbst wenn die Leute nicht viel nachdenken, was das trotzdem dann für Situationen hervorrufen kann, was dich dann in dem Fall so prägt.
Richtig? Ja, genau. Genau. Im ganzen Leben würde ich sowas keinem Kind antun. Auf keinen Fall, ja.
Und wie war das Wiedersehen, als du dann wiedergekommen bist?
Ja, das ist es ja. Erstmal musste ich von meinem Plattdeutschen in der Schweiz die Schweizerdeutsch lernen. Die haben sich schief gelacht, wenn ich nur den Mund aufgemacht habe mit meinem Plattdeutsch. Aber ich muss es ja relativ schnell gelernt haben, weil als ich zurückkam, erstmal hatte ich Schweizer Schuhe an mit so dicken Holzsohlen. Mein Bruder sagte später immer, ich sehe dich immer noch da, so Doktor ankommen. Also auf diesem Pflaster mit den Schuhen. Er hat mich riesig, riesig gefreut. Die haben mich so riesig gefreut. Mama, ja. Und dann war es dann so, dann kam ich ins Plattdeutsche Twixlum zurück und hatte den Anschluss verloren. Ne? Die Kinder aus meiner Klasse, ich war denen so fremd geworden, die gingen an mir vorbei und sagten dann wirklich, Moin, Gerelda, und ich, Grüezi, konnte das auch vielleicht nicht so schnell ablegen. Ne? Und die haben mir später erzählt, sie sind immer ein Stückchen gelaufen, dann wieder zurückgelaufen. Und dann wieder Moin, Gerelda, gesagt, damit die dieses Grüezi konnten. Ja, und in der Schule, also es war immer, ich kam nie immer irgendwo richtig an, ne? In der Schule war das irgendwie weitergegangen. Ich musste sehen, dass ich mitkam. Die ersten Schuljahre waren schrecklich für mich. Der Lehrer, ich weiß nicht, an wen ich ihn erinnert habe. Er musste flüchten, vielleicht hat er da auch Schreckliches erlebt. Auf jeden Fall, also mochte er mich irgendwie nicht leiden. Und ich habe da auch viel, ich kam wahrscheinlich auch nicht gut mit. Ne? Mhm. Also im Vierteljahr einfach nichts. Und dann sollte ich sofort wieder mit nicht mal 7 sofort wieder alles machen oder schreiben und lesen. Habe wahrscheinlich irgendwie nicht hingekriegt. auf jeden Fall, also wie viele Schläge ich auf die Hand mit dem Lineal gekriegt habe, ich glaube, das kann ich gar nicht zählen.
Und das ist auch was, also du bist ja jetzt nicht meine erste Interviewpartnerin. Ja. Ich habe ja viele noch ältere Leute als dich interviewt, aber auch in deinem Alter, wenn die mir davon erzählen, das erzählen mir durch die Bank weg alle,
ja,
dann denke ich mir auch so, wie geht das? Ne? Wie kann man Kinder, Kinder schlagen? Das ist für mich ein absolutes Rätsel.
Ja.
Und das scheint ja früher, korrigiere mich, aber normal gewesen
zu sein. Aber gang und gäbe, ja. Und im Dorf war es ja auch so, der Pastor, der Lehrer und der Bürgermeister, also da knicksten wir und die Jungs machten einen Diener, so, ne? Wenn wir uns begegnen, so, ne? Die hatten immer recht. Also das einzige Mal, also der hat mich ganz schrecklich mal so die Haare hier oben gezwirbelt und dann gerissen. Er war ganz furchtbar, da hat es geblutet. Und dann bin ich, war ich bei Oma und Opa und Oma guckt mich an und sagt, was hast du denn, ne? Und dann sagt, ich habe gar nichts gesagt. Da sagte meine Cousine, das hat Lehrer Böttger gemacht, ne? Und dann sagte meine Oma zu meinem Großvater, guck dir das an, ne? Und Opa war wirklich, also das gab es ja wohl gar nicht. Also Lehrer hin oder her, ne? Der ist aufgestanden, wir aßen gerade Erbsensuppe, aufgestanden, seinen Löffel hingelegt. Oma sagte noch, ist noch mal erst ein Teller leer, nichts mehr. Und ich glaube, er wäre handgreiflich geworden. Das wurde man auf dem Dorf leicht, wenn nicht da so ein Zaun dazwischen gewesen wäre. Ne? Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn der mich noch ein einziges Mal anfasst, kriege ich das mit ihm zu tun. Er war ein großer, stattlicher Mann und Lehrer Böttcher war klein. So. Und er hat mich dann auch nie mehr gehauen, aber er war so psychisch so fies, ne? Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, hat er gesagt, lass mich begraben. Du lebst sowieso nicht lange. Ja, ich schmeiß noch einen Kranz drauf. Also solche Sachen, ne?
Unfassbar.
Ja.
Unfassbar. Ja. Aber nochmal zu deinem Opa. Du hast vorhin erwähnt, dass das auch eine Art Vorbild für dich war.
Ja, war, ja.
Was hat er denn an sich gehabt, dass er ein Vorbild für dich war?
Er war so zuverlässig.
Mhm.
Er war unglaublich zuverlässig. Also auch, was er sagte, das machte er. Und er war auch, hat mir auch so das nahe gebracht, auch die Natur. Er liebte seinen Garten, er liebte sein, er hatte so ein Feld, wo Gemüse und sowas
drauf war. Deswegen hast du auch so einen grünen Daumen.
Ja, irgendwie schon so. Ja. Ne? Ja. Und er war derjenige, ich war total viel krank und immer auch Weihnachten und dann durften alle in der Kirche sein oder so und dann kam er und wickelte mich in drei Decken und nahm mich dann auf den Arm und brachte mich dann zu Oma und es war so liebevoll, ne? Es war so liebevoll, weil wenn es gefroren hatte auch, dann hat er gesagt, wir gucken mal, der Tannenbaum schon steht oder so, ne? Hat er immer so in der Scheibe so, die froren ja früher alle noch zu, ne? Da kann Heizung, so einen kleinen Kachelofen, machte er das frei und dann durfte ich da reingucken, ob der Tannenbaum schon da ist. Also ich verbinde mit Opa ganz liebe viele Sachen. Auch aus Fahrradspeichen hat er mir mal ein Kinderbettchen gebastelt. War ganz süß, ja. Ja, heute hochmodern, ne?
Und was hast du von ihm auch für dein weiteres Leben gelernt?
Für mein weiteres Leben? Also Verlässlichkeit. Und ich konnte mich bedingungslos auf ihn verlassen. Das ist ja Verlässlichkeit, ne? Dann, er war immer freundlich. Das habe ich auch von ihm. Also er war wirklich ein freundlicher Mann. Und er sagte zu allem, auch im Dorf, also guten Tag oder sowas, der immer gesagt, da bricht man sich kein Zacken aus der Krone. Man kann freundlich sein. Und ich glaube, das habe ich auch irgendwie in mein Leben übernommen, dieses freundlich sein oder hilfsbereit. Er war total hilfsbereit. Er half wo er konnte. Und dann, oh ja, und dann habe ich auch von ihm mitgenommen sein Glaube. Also,
bist du gläubig?
Ja, ja, das bin ich.
An was glaubst du? Also an Gott bist du?
Ja, ich glaube an Gott. Da glaube ich ganz fest dran.
Mhm, schön.
Und das hat mir auch immer, immer geholfen. Ne? Er hat immer, der auch so gesagt, wenn du in Not bist, Kind, dann musst du beten. Ja, irgendwie so. Also sein Glaube war für mich wirklich so, so tief, dass ich das so auch naiv und kindlich übernommen habe. Und das glaube ich heute noch.
Mhm.
Also ich glaube immer an einen liebenden Gott. Also in der Kirche wird das so oft alles mit Strafe und das darf man nicht oder jenes so oder so. Das hat er so auch nicht gesehen. Also eher liebevoll und beschützend und bewahrend.
Schön.
Und so, solche Sachen. Ne?
Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gehabt mit einem Herrn, der hat Theologie studiert.
Ja.
Und wir haben uns auch ganz viel über den Glauben unterhalten und ihn habe ich auch gefragt, was Gott für ihn ist.
Ja.
Und er meinte, Gott ist Liebe. Und das,
ja, ist es auch.
Das geht ja in so eine ähnliche Richtung.
Ja,
also nicht dieses, dieses Gott ist der schicksalsgebende Machthaber, der auch Böses verteilt oder sowas, so gar nicht, sondern Gott ist Liebe. Das
daran habe ich nie geglaubt, auch nicht, dass er mir willentlich meine Krankheiten schickt oder so, sondern eher, er hilft mir da mit umzugehen oder wie ich da wieder rauskomme oder wie ich wieder aufstehen kann, eher so als Hilfe. So. Und ja.
Aber dein Opa klingt auf jeden Fall nach einer sehr lieben Person.
Ja.
Ich muss auch sagen, so das, was du meinst mit Thema Freundlichkeit, das ist eigentlich so wichtig, ne? Und wenn so viele Menschen mehr freundlich werden, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein schöner Ort.
Ja, also das finde ich, ne?
Ja.
Und er war auch beliebt im Dorf oder so, ne? Es war immer so, Opa mit seinen Zigarren. Also ich sehe ihn auch, es hatte so was Gemütliches. Ne? Es ist ungesund, aber es hatte etwas ganz Gemütliches. Er hatte seine Pfeife war sowieso ein und alles. Ach, und er hatte einfach auch Humor, ne? Ganz viel Humor, was wir auch, oder ich auch so total gerne mochte, ne?
Schön.
Ja, viele, viele kleine Beispiele.
War das der Vater von deiner Mama oder von deinem Papa?
Ja, okay. Von meiner Mutter.
Das heißt, das war auch so deine männliche Bezugsperson,
als dein
Vater nicht mehr.
Sonst hätte ich überhaupt, glaube ich, irgendwie, also ich habe immer gesagt, ich kann gar nicht umgehen. Mhm. Irgendwie, ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man sonst mit einem Mann umgeht oder so. Ich kenne das gar nicht, ne? Und er hat auch viele, viele Sachen so gesagt, also schäm dich nie, woher du kommst. So, ne?
Ach, schön.
Und ja, das fand ich auch schön, weil er war beim Wasser- und Schifffahrtsamt und hatte auch viel mit dem Deich zu tun. Deshalb weiß ich auch über die Naturgewalten auch, ne? Durfte ich manchmal mit ihm gehen oder so. Vorne auf der Fahrradstange. Ich hätte mich im Leben nicht beschwert, dass es weh tut. Sonst hätte er mich nie wieder mitgenommen, ne? Aber das waren auch besondere Erlebnisse. Und so den Deich hochgekommen ist. Und dann habe ich immer gedacht, und gleich sehe ich das Meer, gleich. Gleich sehe ich, oh, da ist es, ne? Also das ist immer auch Opa so, ne? Mhm. Ja.
Ja, ich finde das so schön, wenn man direkt so Bilder im Kopf bekommt von so Erinnerungen
mit
lieben Menschen, die auch viel bedeutet haben.
Ja, und von Mamas Seite, die kam wirklich aus der Torfstecherfamilie. Die haben ganz, ganz arm gelebt, ne? Ganz arm, wirklich. Diese armen Moorkarten. Also das ist unglaublich, wie die Menschen da sich überhaupt am Leben geblieben sind, so, ne? Und Opa hat gesagt, man darf sich nie deshalb schämen. Auch wenn du mit was ich jemand zu tun hast, ne? So, also woher man kommt, seine Wurzeln, die muss man immer ehren.
Mhm.
Und ich denke immer auch in meinem späteren Leben oder so, hinter mir steht eine ganze Reihe Menschen, die haben gearbeitet und getan. Und letztendlich bin ich diejenige, die davon noch immer profitiert. da kann ich ja froh sein, oder?
Ja, total.
Total dankbar sein, ne?
Ja, und du bist dann mit deinem Bruder und deiner Mama und deinen Großeltern aufgewachsen.
Ja, Mama kriegte so eine klitzekleine Rente, weil mein Vater ja immer noch als vermisst galt. Und wie sie uns durchgebracht hat, also da ist ja heute immer noch meine riesengroße Hochachtung.
Die ja.
hat genäht für andere Menschen. Da saß sie nachts bis wie lange an ihrer Nähmaschine, musste morgens um 4 aufstehen, um beim Bauern zu Kühe zu melken, um so ein bisschen wenigstens 1 Liter Milch für uns zu kriegen oder so, ne? Hat da auf den Feldern geackert. Also da muss ich sagen, oh, also so, ne?
Respekt.
Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und dann, trotz alledem, was sie so mitgemacht hat und alleine durchkommen musste, hat sie sich auch immer so etwas ganz Schönes bewahrt. Sie war eine wirklich friedensreich, wollte ich gerade sagen, aber auch so, hatte immer so einen inneren Frieden und war auch eine ganz liebevolle Frau so. Und ja, die Verlässlichkeit auch in Person. Ne?
Klingt auch nach einem guten Vorbild eigentlich.
Ja, also ich glaube, ich hätte mit sonst was ankommen können. Mhm. Ich hätte immer zu ihr kommen können. Und sie hätte mich immer angenommen. Also glaubt, da wäre nichts gewesen, was sie gesagt hat, also Kind, das ist jetzt zu viel, jetzt mache, dass du irgendwo, ne? Aber auch, ich konnte ihr auch später immer alles erzählen, ne? Wenn ich gesagt habe, Mama, magst du das auch hören? Ja, hat sie immer gesagt.
Schön.
Ja.
Ja, das klingt richtig schön.
Ja, und sie hat mich auch sehr viel Dankbarkeit gelehrt, weil sie selber auch dankbar war, ne? Mhm. Und das bin ich auch für mein Leben. Also die Ärzte haben früher gesagt, ich würde keine 20.
Ach, echt?
Liga. Jetzt sitze ich hier und bin 80, ne?
Ja, und das sieht man dir nicht an. Muss man ja auch mal sagen.
Aber denkt man doch mal, ne?
Ja, ja.
Aber auch das hat mich zu was verleitet. Das muss ich manchmal so ein bisschen kritisch an mir feststellen. Ich habe immer so ein bisschen mit, klein bisschen immer mit meinem Ableben gelebt. Immer, wenn ich eine dolle Bronchitis, ich werde auch nicht alt. Ich, so alt werde ich nicht oder so, ne? Und habe darum immer ein Stück im Hier und Jetzt gelebt.
Und das kritisierst du an?
Ja, weißt du warum?
Warum?
Weil ich komme eigentlich, nicht eigentlich, ich komme aus einer sparsamen Familie. Mama konnte wirklich mit dem Geld umgehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Wann sollte ich mit jetzt nicht die Freude machen? Also so, ne? Da bin ich aber nie zu Reichtum gekommen.
Und wenn dir das
ja, zum leeren Portemonnaie oder so, aber hatte Freunde, ne? Ja.
Aber meinst du, der andere Weg wäre besser gewesen?
Ha, manchmal. Also so ein bisschen irgendwas zusammenhalten, glaube ich, schon manchmal so. Mhm. Ne? Da bin ich sehr spontan und wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann denke ich, ja. Heute, also ja, heute lebe ich, heute bin ich noch da.
Mhm.
Und Luther hat mal gesagt, und wenn er wüsste, dass heute die Welt untergeht, er pflanzt heute noch ein Apfelbäumchen. So, das habe ich auch ein bisschen lebendig oder so, ne? Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen von diesem Schwert, was über einen so ein bisschen schwebt.
Aber das finde ich natürlich auch sehr verständlich, wenn man dir sagt, du hast eine Lebenserwartung von 20,
ja, ja,
dann ist
ja.
das natürlich was, was einen wahrscheinlich, das musst du mir sagen, aber sehr begleitet im Leben.
Ja, ist es. Jedes Jahr, was drüber war, ne?
Ja.
Ja.
Und das war eine Sache, die du bereut hast im Leben. Hast du noch mehr bereut in deinem Leben?
Ja, also das geht um Freundschaften.
Mhm.
Ich habe als Kind wenig Freundschaften knüpfen können.
Mhm. Aufgrund deiner
ständigen woanders sein. Mhm. Das habe ich immer sehr bedauert, weil ich schloss schon mal Freundschaften in diesen, ich war ja x-mal wirklich zur Verschickung. Es war auch insofern schrecklich, weil da hieß es diesmal nur 4 Wochen. Aus diesen 4 Wochen sind letztendlich 10 Wochen geworden. Und ich habe mich von Woche zu Woche gehangelt. Dann waren die 14 Tage um, dann lief ich die ganze Zeit um diese Schwester rum und sagte, ich muss aber noch meinen Koffer packen. Ich fahre doch morgen nach Hause. Sagt sie, nee, du hast Verlängerung.
Vor allem als Kind fühlt sich die Zeit ja auch doppelt so lang an oder dreifach so lang.
Und furchtbar und unglaubwürdig, ne? Und einfach nichts sagen, also das kann ich heute noch nicht vertragen, ne? Dieses nicht in Kenntnis setzen, ne? Also das war schrecklich. Nach dem dritten Mal hatte ich irgendwie so einen kindlichen Zusammenbruch, und sie gesagt haben, das nützt jetzt nichts, jetzt müssen wir sie tatsächlich, irgendwie bringt das nichts mehr, ne?
Mhm.
Aber dieses nicht mit dem Kind Bescheid sagen, das war auch eine Lehre für mich, was ich immer mache, in meiner ganzen Arbeit auch.
Mhm.
Wenn ich mal irgendwas hatte oder so in der Gruppe, habe ich immer gesagt, ihr seid ganz toll, es hat nichts mit euch zu tun. Das bin nur ich jetzt im Moment. Ich habe mich geärgert oder so. Damit derjenige oder die Kinder Bescheid wissen. Es ist so furchtbar, wenn die so in so einem luftleeren Raum sind und wissen, den Erwachsenen nicht einzuordnen.
Ja, ja, total.
Ja.
Und wir waren beim Thema Freundschaft.
Ja, da hatte ich eine kleine Freundschaft, aber Mama konnte sich auch gar keine Briefmarken leisten. Ne?
Das heißt, ihr konntet gar keinen Kontakt halten?
Nee, also da war das irgendwie auch schon so. Und im Dorf hatte ich ein Mädchen, die mochte ich gerne, aber das war immer vorbei, wenn ich wiederkam. Ne? Es war ganz schlecht für mich, da anzuknüpfen. Und dann saß ich, wenn ich wiederkam, wieder irgendwo, wo Platz war. Und dann nicht neben Christel oder Brunhilde oder wie sie hießen. Und das war irgendwie gar nichts so von Dauer.
Hm.
Und ich glaube, ich mag Freundschaften gerne, ne? Aber manchmal weiß ich nicht, ob ich da richtig mit umgehe. Fühle mich auch manchmal schnell bedrängt und nehme alles sehr ernst. Und ja, ich kann dann, glaube ich, auch eine Freundschaft irgendwie beenden aus irgendeinem Grund. Das weiß ich manchmal gar nicht so genau.
Das heißt, was du eigentlich bereust, ist, dass du nicht so viel Erfahrung mit Freundschaften
hast. Genau, ich konnte es nie richtig, richtig gut lernen. Oder was es ausmacht. Ich habe nur gelernt, es geht immer, irgendwann ist es zu Ende. Und vielleicht ist es so etwas, was mich dann begleitet oder so.
Ja, aber führst du jetzt im Alter Freundschaften, würdest du sagen?
Ja, Gott sei Dank. Da habe ich wirklich ein paar ganz, ganz liebe Freundinnen. Und ohne die hätte ich auch dieses Jahr nicht überstehen können. Das muss ich wirklich sagen. Es war so schmerzhaft und grauenvoll. Ich konnte weder zum Arzt noch zur Physio nichts kommen. Und da haben mich wirklich liebe Freundinnen ganz lieb und ganz fürsorglich immer hin und her gefahren und getan. Also da danke ich den lieben Gott wirklich von ganzem Herzen für diese treuen Seelen. Ne?
Ja, ja, schön.
Ja.
Ja, siehst du, dann bekommst du das doch anscheinend ganz gut hin.
Ja, gut, vielleicht. Ne?
Und du hattest vorhin das Thema Heiraten erwähnt und meintest auch, dass du vielleicht dadurch, dass dein Vater nicht wiederkam und so, dass du dich irgendwie dafür entschieden hast, nicht zu heiraten, ist das auch was du bereust?
Nee, das bereue ich nicht. Oh. Also ich glaube auch, ich wollte diese ganze Trauer irgendwie nicht haben. Ne? Dieses, dass man so verlassen werden kann. Und meine ganze Kindheit bestand ja aus Verlassenwerden. Immer wieder neu.
Und das war ja wahrscheinlich nicht so üblich zu deiner Zeit, nicht zu heiraten, oder?
Nee. Also da bin ich auf dem Dorf angeguckt worden wie ein, also auf jeden Pott passt doch ein Deckel, ne? Wieso auf bei mir irgendwie nicht so. Ich weiß so, die anderen Verwandte irgendwie so, da hat mich einer, sag mal, hast du keinen abgekriegt? So hieß es. Und nee. Aber an dir ist doch alles dran. Das war auch noch wichtig so, ne? Also da war so, wo die Leute schon komisch auch geguckt haben oder so, ne?
Und da muss ich sagen, das ist ja teilweise auch heute noch so,
ja,
wenn man dann in seinen 30ern ist.
Ja, ja.
Und kommt drauf an, wo man wohnt, ob man jetzt in der Stadt wohnt. Ich wohne jetzt in Berlin, da ist das ein bisschen anders.
Ja.
Aber es gibt auch immer noch Kreise, wo man dann schief angeguckt wird und wo dann gesagt wird, wie, und du möchtest nicht heiraten?
Ja,
oder du möchtest keine Kinder? Ist ja dann auch großer Aufschrei, wenn man sagt, man möchte keine Kinder.
Ja, ja, ja. Eier kochen mal. Ja. In den ganzen fast 100 Jahren. Ja. Ne? Ja, ja. Also Kinder, ich liebe Kinder wirklich. Aber ich selber habe so für mich gedacht, ich hätte denen nicht gern meine ganze Bronchien-Geschichte vererbt. Weiß, was ich damit zu tun hatte. Also da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht, dass sie dann noch ein kleines Menschlein auch noch wieder so mitplagen muss.
Und wenn die Frage nicht so persönlich ist, denkst du im Alter anders darüber nach mit dem Thema Kindern? Also, dass du es bereust, keine zu haben?
Manchmal. Mhm. Manchmal, also ja, manchmal finde ich es schade. Ne? Besonders, wenn ich auch hier höre, heute kommt mein Sohn oder heute kommt meine Tochter. Da habe ich neulich so gedacht, ja, geil, das kannst du nie sagen. Ne? Das ist ja auch doch vielleicht manchmal eine kleine Lücke, so, ne? Ja. Und das höre ich hier viel, so, ne? Dass die so von ihren Kindern so abgeholt werden. Weiß nicht, ob ich dann so ein kleines Einsamkeitsgefühl kriege, aber es geht auch relativ schnell vorbei dann wieder.
Und wir haben jetzt drüber gesprochen, was du so bereut hast in deinem Leben. Was würdest du denn genauso machen? Gibt's irgendwas, wo du sagen wirst, das, Garela, das habe ich richtig gemacht?
Ich muss sagen, jetzt, wenn ich da so drauf zurückblicke, denke ich ganz, also auch wenn ich mein Kinderbild angucke oder so, dass ich denke, ja, du warst eine kleine, tapfere Person, trotz alledem, ne? Wurde da einfach immer irgendwo so hingeschickt und in die OPs irgendwie rein oder all diese Sachen. Die Lungen-OP war für mich damals sehr schlimm auch. Ich war oft dem Tod näher als dem Leben. Vor allen Dingen auch als Kind so. Ne? Da,
und hast du jetzt Angst vor dem Tod?
Nee, das habe ich nicht. Also ich glaube ja auch, das ist ja mein kindlicher Glaube, dass ich meine Mutter wiedersehe, meinen Neffen und Opa und letztendlich meinen Vater auch endlich kennenlerne. Das
klingt ganz gut.
Ja, macht mir keine Angst. Ne? Nee.
Und meinst du, da spielt der Glaube dann auch eine Rolle?
Ich denke ja. Also das trägt mich ganz doll, ne? Wirklich. Mein Glaube trägt mich.
Aber also was du durchmachen musstest als Kind?
Wenn man es jetzt so gehäuft hört, ne?
Ja, total. Und wenn man sich das auch mit den, also ich finde das ja schon als Erwachsene schlimm, aber wenn man sich das auch aus der Perspektive eines Kindes vorstellt.
Ja, deshalb denke ich, hat sie ganz tapfer hingekriegt.
Ja, ne? Das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Das ist mehr als tapfer, also absolut, da kannst du sehr stolz auf dich sein.
Aber ich bin auch ganz dankbar, ne? Ich bin auch ganz, ganz dankbar. Dankbar für jeden Tag auch und dankbar, dass ich auch hier sein darf. Es hat sich auch vieles trotz all dem in meinem Leben ganz gut gefühlt. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, dass manches, wo ich gedacht habe, das kriege ich nicht hin, habe ich trotzdem hingekriegt. Und ja, einfach dankbar, ne? Ja, fürs Leben und für die Menschen und ja.
Schön. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen.
Okay. Aber ganz, ganz schön. Ja, hier, muss ich sagen.
Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, möchtest du meiner Generation oder jüngeren Generation noch etwas mit auf den Weg geben?
Das weiß ich gar nicht. Also ich, manchmal denkt man das, ne? Manchmal denkt man das, man könnte und die sollten vielleicht doch so und so sein oder so. Aber ich glaube, die machen das alles ganz gut. Wirklich, die kriegen das hin. Und ich erlebe auch jetzt hier so viele freundliche, junge Menschen, die, wenn ich mit meinem Dreirad daherkomme, ne, dann sagen so ein paar junge Jungs irgendwie, macht mal Platz, die Frau kann ja gar nicht da durch oder so. Und irgendwie so auch andere, die helfen, wenn ich mit dem Rollator das nicht so richtig hinkriege oder helfen. Also ich glaube, dass auch jede Generation irgendwie damit wächst oder so oder das Seinige tut oder das wichtig ist.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, mir auch.
Mir auch.
Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo@oldandgold-podcast.de.